NDR Info Forum Zeitgeschichte.
Als ich mit meiner Verlagsleiterin gesprochen habe, ging es mal darum, kann man sich vorstellen, dass Sophie Scholl unsympathisch ist? Das wäre ja ungefähr so, als würde man sagen, Anne Frank hat unsympathische Charakterzüge. Das sind aber Menschen, das sind eben keine Engel.
Sophie Scholl, unsympathisch und doch ein Vorbild? Ja, tatsächlich. Denn Menschen, das ist das Verrückte, Menschen sind entwicklungsfähig. Wie aus einem leicht sadistischen BDM-Mädel eine mutige junge Frau wurde, das beschreibt jetzt ein neues Buch, das wir in dieser Sendung vorstellen. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem stellen wir Neuerscheinungen zu dem Dichter Paul Celan vor, der vor 100 Jahren geboren wurde, unter anderem ein Buch über dessen berühmtestes Gedicht »Die Todesfuge«. Zuerst aber zu einer historischen Szene, die nur 50 Jahre zurückliegt und die sich doch, wie kaum eine andere, in unser Bildgedächtnis eingeschrieben hat. Es ist der Kniefall Willy Brandts am Denkmal für das Warschauer Ghetto. Diese Geste hat damals, am 7. Dezember 1970, die ganze Welt neu auf diesen Kanzler und auf die Deutschen schauen lassen. Ein Jahr später bekam Brandt den Friedensnobelpreis. Wie aber kam es damals zu der ikonischen Szene in Warschau?
Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
Die Jahrhundertgeste, wie der Kniefall von Warschau bald genannt wird, geht um die Welt. Der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt auf den Knien vor dem düsteren Mahnmal der Warschauer Ghettohelden auf historischem Terrain. Am Ende brannten die Deutschen das Gebiet von der Größe eines Berliner Stadtbezirks nieder. Drumherum die grauen Plattenbauten der Wiederaufbauzeit, errichtet auf einem Massengrab. Und wer von den Hunderttausenden im Ghetto eingepferchten Juden Hunger, Krankheit und SS-Terror überlebte, dem war der Gastod in Treblinka so gut wie sicher. Walter Scheel, damals Außenminister, geht zur Rechten Brandts. In einer ZDF-Reportage wird er sagen,
als er nach vorne gegangen ist, hat er das noch nicht gewusst. Und dieses hat jeder gefühlt, der das gesehen hat.
Wer die Wucht der Geste verstehen will, muss sich die Zeit vergegenwärtigen. Die Bundesrepublik unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Polen. Eine Anerkennung der weit nach Westen versetzten polnischen Grenzen ist in der frühen Bonner Republik undenkbar. Viele Deutsche sehen sich zunächst selbst als Opfer. Am früheren Adolf-Hitler-Platz in Berlin, heute Theodor-Heuss-Platz, wird eine ewige Flamme im Gedenken an die Opfer der Vertreibungen entzündet. Polen aber hat selbst große Gebiete im Osten an die Sowjetunion abtreten müssen. Der Erhalt der neu gewonnenen Gebiete in Pommern, Schlesien, West- und Ostpreußen ist eine Überlebensfrage des polnischen Staates. Die Angst davor, dass die Deutschen irgendwann zurückkommen, ist groß und wird wachgehalten von der kommunistischen Staatsführung auch, um ihre von Moskaus Gnaden abhängige Herrschaft zu legitimieren. Die Erinnerung an den deutschen Besatzungsterror mit 6 Millionen Toten muss niemand wachhalten. Er ist erst 25 Jahre her.
Und auf einmal haben wir einen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, der ganz anderes Bild von sich zeigt und gleichzeitig bereit ist, dafür, was im deutschen Namen in Polen während des Zweiten Weltkrieges erfolgt ist, einfach zu büßen.
Sagt Historiker Krzysztof Ruchniewicz vom Nomen est Omen Willy Brandt Zentrum in Wrocław, Breslau, im Abstand von 50 Jahren.
Diese Geste muss man sich auch noch einmal vergewärtigen. Also es ist eine sehr christliche Geste. Also auf Knien fallen bedeutet also, ich bin bereit, einfach um Vergebung zu bitten.
In der Bundesrepublik stößt Brandt auf Skepsis. Eine knappe Mehrheit findet den Kniefall verfehlt. Christen wüssten, dass man nur vor Gott kniet, schreibt Chefredakteur Peter Böhnisch in der Bild-Zeitung. Gerd Löwenthal, rechtskonservatives Aushängeschild der ARD, meint,
die Geste von Brandt fand ich damals, auch wenn das jetzt hart klingt, als zu unterwürfig.
Volksverräter Willy Brandt, raus aus unserem Vaterland! Volksverräter Willy Brandt!
Rechtsradikale fordern Willy Brandt an die Wand. Aber auch die CDU-CSU-Opposition im Bundestag ist kritisch. Nicht nur wegen der Geste, sondern wegen der Brandtschen Außenpolitik generell. Denn der Kniefall ist das emotionale i-Tüpfelchen einer auch politisch-rationalen 180-Grad-Kehrtwende. Brandts Ostpolitik wagt eine Annäherung an die Ostblockstaaten mit der Hoffnung auf Wandel durch Annäherung. Er selbst verwies auf seine Erfahrungen als Westberliner Bürgermeister, die ihm die entscheidenden Impulse gegeben hätten.
Mir wurde als Berliner Bürgermeister spätestens im Jahre 1961 beim Mauerbau in Berlin klar, dass wir nicht damit rechnen könnten, dass die Westmächte uns bei der Überwindung der Teilung Deutschlands helfen würden. Ja, auch nicht könnten, wenn sie es gewollt hätten.
Der Schlüssel zur Annäherung aber ist eine Zumutung für viele Deutsche. Die de facto Anerkennung der polnischen Westgrenze bedeutet den endgültigen Verzicht auf den alten deutschen Osten. Etwas, das auch vielen Sozialdemokraten unvorstellbar scheint.
Und es gelang dann in der Tat, die Formel auszuarbeiten, die für alle Beteiligten annehmbar war. Nämlich, dass Grenzen, egal wann, wer, wo und wie sie gezogen worden sind, nur in gegenseitigem Einvernehmen zu ändern sind.
Erinnert Egon Bahr, Mitautor des Warschauer Vertrags, der am Tag des Kniefalls unterzeichnet wird. Also keine völkerrechtliche Anerkennung der Grenzrealität, aber eine politische.
Das war die Formel, die uns nach Helsinki geführt hat. Das war die Formel, in der die deutsche Einheit möglich war. Das war die Formel, in der sich die Tschechen und die Slowaken friedlich getrennt haben.
Als am Warschauer Flughafen am Vorabend des Kniefalls zur Begrüßung die deutsche Nationalhymne erklingt, ist die Stimmung noch reserviert. Ist es den Deutschen wirklich ernst? Es ist der Kniefall, der Eis bricht. Diesen Deutschen kann man vielleicht doch vertrauen, kommentiert später der Ghetto-Überlebende Marek Edelmann die Szene. Die, die es direkt miterlebten, sind auch Jahre später noch bewegt. Etwa der Diplomat Marian Dobroschelski.
Der Kniefall, den habe ich als eine sehr emotionale, menschliche Geste empfunden. Sie entschuldigen es, aber ich bin noch jetzt gerührt. Und ich bin ein sehr harter Mann und ein harter Unterhändler.
Doch während Brandts Geste im Westen über die Massenmedien weite Verbreitung findet und zum Symbolbild seiner Kanzlerschaft wird, bleibt ihre Wirkung in Polen zunächst auf eine kleine Elite beschränkt. Nur das Nischenblatt einer jüdischen Gemeinde veröffentlicht es. Offiziell feiert die Sozialistische Volksrepublik zwar den Vertrag mit der Bundesrepublik als Erfolg, man habe die Deutschen gezähmt, eingebunden. Andererseits gehört der böse, gefährliche Deutsche weiterhin zum propagandistischen Leitbild, erinnert Historiker Kazimierz Wojcicki.
Bessere Beziehungen, ich schütze euch gegenüber Deutschen, aber nicht so weit, dass das eine Versennung wäre.
Erst nach der Wende wird der Kniefall in einem polnischen Schulbuch gedruckt. Und im Jahr 2000 wird unweit des Warschauer Ghetto-Mahnmals eine Bronzetafel aufgestellt, die den knienden Brandt zeigt. Egon Bahr.
Er war ein Mensch geblieben und er zeigte es sogar. Er hatte keine Angst, es zu zeigen. Wenn Sie so wollen, war das Brandts Stärke. Er ist ein Beispiel dafür, dass Politik den Charakter nicht verderben muss.
Willy Brandts Kniefall vor 50 Jahren, das war ein Rückblick unseres Korrespondenten in Polen, Jan Palokat. 2020, das ist ein Celan-Jahr im doppelten Sinn. Vor 100 Jahren wurde der Schriftsteller Paul Celan geboren, vor 50 Jahren nahm er sich in Paris das Leben. Ein Dichter, der Worte fand wie wenige andere.
Und über mir fluten die Fahnen der Völker, und neben mir rudern die Menschen die Särge an Land.
So spricht ein tief verletzter Mensch, ein von der Geschichte verwundeter Mensch. Seine Eltern wurden in der Nazizeit deportiert, der Vater starb dann an Typhus, die Mutter wurde erschossen, er selbst, Paul Celan, kam knapp davon. Auf einer neuen CD kann man sich jetzt einhören in die verstörende Schönheit seiner Sprache.
Zähle die Mandeln, zähle, was bitter war und dich wach hielt. Zähl mich dazu.
Mehr davon, Gedichte und Prosa von 1952 bis 1967, können Sie auf einer neuen Doppel-CD hören. Erschienen ist sie im Münchner Hörverlag. Und in diesem Zusammenhang gleich noch ein Literaturtipp. Ein ganzes Buch widmet der Literaturwissenschaftler Thomas Spahr Celans berühmtestem Gedicht »Der Todesfuge«. Maria Ossowski erzählt mehr.
Paul Celans Todesfuge ist nach den Stufen von Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das am häufigsten übersetzte Gedicht deutscher Sprache. Drei Zeilen sind weltweit bekannt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, Schwarze Milch der Frühe und das Grab in den Lüften, das wir schaufeln. Thomas Spahr hat die Geschichte dieses Gedichts nachgezeichnet. Der Literaturwissenschaftler und Celan-Spezialist war überrascht, wie sehr ihn das Werk noch immer fasziniert.
Das Geheimnis besteht zum Beispiel darin, dass es ein Gedicht ist, das in der Gegenwartsform steht. Es berichtet nicht von etwas Vergangenem, sondern von etwas Gegenwärtigem. Es weckt uns schon dadurch auf. Das Geheimnis besteht darin, dass wir fragen, wer ist das Wir? Wer ist der Tod? Wer ist der Meister aus Deutschland? Das sind alles Fragen, die wir uns als Lesende stellen, wenn wir uns in dieses Gedicht vertiefen und auf die wir nicht so schnell Antwort finden, wenn überhaupt je eine Antwort.
Spahr reist mit den Lesern in Paul Anschels Geburtsstadt nach Czernowitz, in diese verlorene, weil radikal zerstörte Metropole der Vielsprachigkeit und des Geistes. Er lässt uns teilhaben an den jüdischen Studien des Schülers Paul, am Einmarsch der Deutschen bis hin zum Mord an den Eltern. Die Mutter mit einem Genickschuss getötet.
Was ihn ein Leben lang beschäftigt hat, war die Grablosigkeit des Geschehenen. Das 20. Jahrhundert ist ein ohnehin grabloses Jahrhundert. Viele Menschen haben kein Grab gefunden. Er hat ja immer wieder gesagt, meine Mutter hat nur dieses eine Grab, das ist die Todesfuge. Auch das müssen wir dabei bedenken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Das hat er schon ganz auf sich und auf seine Eltern bezogen.
Die Todesfuge, im Rumänischen zuerst auch Todestango betitelt, ist irgendwann in den letzten Kriegsmonaten oder unmittelbar danach entstanden. Das Gedicht greift Erzählungen der Überlebenden von unvorstellbaren Grausamkeiten gegenüber Juden auf.
Ein Zeitgenosse, ein Freund, ein Kindheitsfreund, Moshe Barasch, sagt über seinen frühen Eindruck der Todesfuge, das alles erscheine ihm sehr wirklichkeitsgetreu. Das ist eben kein ätherisches, ästhetisches, verflüchtigtes Werk, sondern ein eminent realitätshaltiges. Und als solches können wir es, glaube ich, nur verstehen, wenn wir wirklich es auf die Erfahrungen beziehen. Erfahrungen, die überlebende Juden zu jener Zeit miteinander ausgetauscht haben.
1952 hat Celan, ein rumänisches Anagramm seines Geburtsnamens Anschel, das Gedicht in Niendorf an der Ostsee in der Gruppe 47 vorgetragen. Mit dabei waren Heinrich Böll, Günter Eich, Siegfried Lenz, Martin Walser, Walter Jens und viele andere. Hans-Werner Richter soll behauptet haben, Celan lese wie Goebbels oder es klinge wie ein Singsang in der Synagoge. Fest steht, die Dichter haben ihn ausgelacht.
Man muss sich das vorstellen. Was hat das bedeutet für so einen jungen, mittellosen, exilierten Dichter? Fährt das erste Mal nach Deutschland. Vorher ist er noch nicht da gewesen. Seine erste Reise. Er fährt dorthin und liest das Gedicht, die Todesfuge, die doch von seiner Vergangenheit berichtet. Die anderen hätten ja von ihrer Vergangenheit jener Jahre berichten können. Aber nein, man hat ihn verlacht, man hat es abgewehrt. Die Kerls haben gelacht, aber es gab eine wunderbare Dichterin, die ihn verstanden hat, Marie-Louise Kaschnitz.
Sie war eine große Liebe, genau wie Ingeborg Bachmann und viele andere. Spahr umgibt dieses Gedicht mit neuen Perspektiven, ohne ihm durch germanistische Analyse seine Kraft zu nehmen. Er beschreibt die Wirkung auf Maler wie Anselm Kiefer, auf Komponisten wie Peter Rusitzka und er führt uns in den Bundestag 1988, als Ida Ehre das Werk noch einmal liest. Spahr erzählt ein Stück Weltliteratur, biografisch und persönlich. Eine eminent wichtige Arbeit, denn die Bilder der Todesfuge werden auch kommende Generationen beschäftigen.
All das sind Bilder, die sich einprägen, die fast schon in unsere Umgangssprache hineingegangen sind, vor allem der Meister aus Deutschland. Und ich glaube, dass das Gedicht unterschwellig viel mehr Teil unseres Gedächtnisses, unseres nationalen Gedächtnisses, unseres kollektiven Gedächtnisses ist, dass wir individuell für uns immer wieder wachrufen können.
Das Buch von Thomas Spahr hat den Titel Todesfuge, Biografie eines Gedichts. Erschienen ist es in der Deutschen Verlagsanstalt. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Auf einmal ist ein Buch über Sophie Scholl auch ein Buch zur Stunde. Jedenfalls, wenn man an die junge Frau denkt, die sich unlängst auf einer sogenannten Querdenker-Demonstration wie die berühmte Widerstandskämpferin fühlte, weil sie ja auch Flugblätter verteilte. Nun ja, vielleicht muss man es auch nicht überbewerten. Es war wohl weniger ein bewusstes Kleinreden von Nazi-Verbrechen, sondern gehört eher in die Kategorie peinlich. Wer aber war Sophie Scholl jenseits der Klischees, die über sie kursieren? Um das zu klären, kann man zu einem neuen Buch greifen, das jetzt rechtzeitig zu Sophies 100. Geburtstag erscheint. Ursula Storost hat mit dem Autor gesprochen.
Sophie Scholl, Studentin der Biologie und Philosophie, wurde am 18. Februar 1943 von der Geheimen Staatspolizei verhaftet. Bei ihrer Vernehmung sagte sie:
Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.
4 Tage später wurde sie wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Warum sind die in den Widerstand gegangen? Was war die Motivation? Was hat ihnen die Kraft dazu gegeben, als eine der wenigen Gruppen so etwas zu machen?
Fragen, die Dr. Robert M. Zoske in seiner Biografie beantworten will. Seit Jahren beschäftigt sich der Hamburger Theologe mit der Widerstandsbewegung Weiße Rose. Im Münchner Institut für Zeitgeschichte fand er bisher nicht ausgewertete Quellen, zum Beispiel Tagebucheintragungen von Sophie Scholl. Die belegen auch, die mutige Widerstandskämpferin war ein Mensch mit Fehlern.
Dass Sophie ein Mensch ist, mit nicht immer angenehmen Charakterzügen. Als ich mit meiner Verlagsleiterin gesprochen habe, ging es mal darum, kann man sich vorstellen, dass Sophie Scholl unsympathisch ist. Das kann doch nicht angehen. Das wäre ja ungefähr so, als würde man sagen, Anne Frank hat unsympathische Charakterzüge. Das sind aber Menschen, das sind eben keine Engel, sondern sie machen Sachen verkehrt und sie haben unsympathische Charakterzüge und dennoch sind sie ein Vorbild.
Robert Zoske fand in den Tagebüchern auch Passagen, in denen sie Machtfantasien niederschrieb. Zum Beispiel gegenüber ihrem Freund Fritz Hartnagel.
Dass sie Freude daran hat, ihn zu quälen. Sie schildert die Situation so, dass sie in einem Hausflur gestanden hätten, sie einige Stufen über ihm, und er hätte in ihre Hände geweint und sie hätte das mit Wonne genossen, dass er sie so sehr liebt, dass er weint.
Wie etwas in ihm zerbrochen ist. Wie er vor Jammer laut geschluchzt hat, wie er sich stumm gewunden hat unter meinen teuflischen Einfällen, die ersonnen wurden, ihn zu quälen, meine Macht wonniglich über ihn zu fühlen, meine Stärke.
Sophie Scholl, so Robert Zoske, sei anfangs keineswegs von den Nazis abgestoßen gewesen. Das evangelisch erzogene Mädchen war begeistertes Mitglied im Nationalsozialistischen Bund Deutscher Mädel. Sie engagierte sich, ging zu den sogenannten Heimatabenden und zeigte offen ihre Begeisterung für die nationalsozialistische Sache.
Die BDM-Gruppen sind singend und Klampfespielend durch die Ulmer Straßen gezogen und haben alle diese schrecklichen Lieder gesungen, mit Begeisterung.
Auch dabei glaubte Sophie, das Beste für ihr Land zu tun. Bis zu ihrem 20. Lebensjahr ging sie zum BDM, 2 Jahre länger, als sie musste.
Das heißt, die Mär, Sophie Scholl, hat schon ganz früh erkannt, dass die Nazis verkehrt sind, die stimmt so nicht.
Auch die oft aufgestellte Behauptung, dass Sophie Scholl sich früh für ihre jüdischen Mitschülerinnen eingesetzt hätte, entlarvt der Theologe als falsch. Zum Beispiel schrieb ihre Schwester Inge in einer Biografie, Sophie sei empört gewesen, dass ihre jüdische Mitschülerin Luise Nathan nicht zum BDM durfte.
Diese Geschichte ist eine Legende. Ich habe mit der Tochter von Luise Nathan, die in der Schweiz lebt, geschrieben und lang mit ihr auch telefoniert. Und Luise Nathans Tochter hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht mit Sophie Scholl befreundet gewesen. Sophie Scholl war so ein Nazi-Mädchen, mit dem wollte ich nichts zu tun haben.
Warum Sophie Scholl sich schließlich so mutig gegen die Nazis einsetzte, kann auch Robert Zoske nur vermuten. Er hat ein Schlüsselerlebnis ausgemacht.
Sie musste einen Kriegshilfsdienst verrichten im Badischen in Blumenberg. Das war ungefähr von Oktober 41 bis März 42, ein halbes Jahr lang. Blumenberg war von den Nazis aufgebaut worden zu einer Erzstadt. Die wollten unbedingt für ihre Rüstung ganz viel Erz haben und bauten ein Dorf von 500, 600 Einwohnern, meistens Bauern, zu einer Industriestadt mit 5.000, 6.000 Menschen auf.
Dort erlebte Sophie Scholl hautnah, wie die Nationalsozialisten sich gegenüber der Bevölkerung verhielten. Sie pferchten die Menschen in unwürdige Wohnverhältnisse und knechteten sie zu immer höheren Arbeitsleistungen. Als die deutsche Wehrmacht dann Erzfördergebiete in Osteuropa und in Elsass-Lothringen erobert hatte, wurde Blumenberg abgewickelt.
Und in dieser Zeit war Sophie dort und sie hat gemerkt, dass die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik Menschen verachtet und die Natur missachtet. Sie merkte, die Nazis gehen über Leichen, jedenfalls über soziale Leichen, noch nicht über Leichen von Juden. Das hatte sie damals überhaupt noch nicht drauf.
Was Sophie Scholl und ihrem Bruder Hans wichtig war, so Robert Zoske, war ihre Religion.
Die haben sich also nicht zurückgezogen, was andere gemacht haben, in die innere Immigration, sondern haben gesagt, aus unserem Glauben heraus müssen wir und können wir in den Widerstand gehen.
So erklärt Zoske auch die Überzeugung der Sophie Scholl, die sie mehrmals in ihren Tagebüchern äußert. Ich will nicht schuldig werden.
Das ist so eine Sache, die sie vom Christentum übernommen hat, dass es ethische Vorschriften gibt, Ideale, nach denen man sich zu richten hat. Und wenn diese Ideale gebrochen werden, dann fühlt man sich schuldig, wenn man nichts gemacht hat. Die Ideale waren ganz stark Mitmenschlichkeit, Mitfühlen mit anderen, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Sie hat mitgelitten, wenn andere litten. Das Mitleid war ein ganz starker Wesenszug von ihr.
Eine Rolle spielte sicher auch ihr 3 Jahre älterer Bruder Hans, der sich schon vorher vom Nationalsozialismus abgewandt hatte. Fest steht, dass bei Sophie im Laufe des Jahres 1941 ein radikales Umdenken einsetzte. Vielleicht spielte dabei auch der familiäre Sinn für Zivilcourage eine Rolle.
Es gab so einen Spruch in der Familie, der hing auch schön gesteckt über dem Kamin: allen Gewalten zum Trutz sich erhalten. Das ist von Goethe aus einem Gedicht. Das haben die sich immer wieder selber gesagt, um sie zu ermutigen. Und Sophie schreibt das mehrfach in ihren Briefen, wenn sie von einer negativen Situation schildert und sagt, aber trotzdem durchhalten und dagegenhalten, auch wenn der Gegenwind so heftig ist, dass man beinahe umgeblasen wird.
So hat sich die ehemals begeisterte Nationalsozialistin dazu entschlossen, das Notwendige für ihr Land zu tun, trotz drohender Lebensgefahr. 1942 schrieb Sophie Scholl in ihr Tagebuch:
Habe ich geträumt bisher? Manchmal vielleicht, aber ich glaube, ich bin aufgewacht.
Es reut mich nichts, Porträt einer Widerständigen, das ist der Titel des Buches von Robert Zoske, erschienen ist es im Propyläen Verlag. Zum Schluss noch eine Notiz in eigener Sache. Zum Jahreswechsel wird es auf NDR Info einige Veränderungen geben. Auch die zeitgeschichtlichen bzw. geschichtlichen Themen werden wir in Zukunft in etwas anderer Form präsentieren, nämlich in einem Podcast-Format, aber parallel selbstverständlich auch mit einer klassischen Ausstrahlung auf NDR Info, so wie Sie das kennen. Meine Kollegin Ulrike Bosse wird das übernehmen. Freuen Sie sich also nach einer kleinen Übergangszeit auf einen Geschichtspodcast und auf historische Sendungen in neuer Form. Aber gewiss mit dem alten Anliegen, den Reiz der Historie spürbar zu machen, andere Zeiten und Mentalitäten lebendig werden zu lassen, obwohl das scheinbar gar keinen direkten Nutzen hat, weil sich kaum je etwas unmittelbar auf die Gegenwart übertragen lässt. Aber, wie sagte schon der große Historiker Jakob Burckhardt, Geschichte macht nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer. Eine Nummer kleiner haben wir es nicht hingekriegt. In diesem Sinne, das war das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfgang Müller.
NDR Info.